Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Zur Beisetzung des Papstes am Samstag werden auch viele internationale Gäste erwartet. Und in Lüneburg sind mehrere Männer wegen der Produktion und des Verkaufs von gewaltverherrlichender Rechtsrockmusik verurteilt worden. Das Grabmal muss in der Erde sein, schlicht, ohne besondere Verzierungen und einzig mit der Inschrift Franziskus. So steht es im Testament des Papstes. Außerhalb der Vatikanstadt in Rom möchte Franziskus beerdigt werden. Noch am Sonntag hatte er ja den österlichen Segen Urbi et Orbi gesprochen mit brüchiger Stimme und hatte sich dann in einem offenen Wagen durch die Menge auf dem Petersplatz fahren lassen, volksnah bis zuletzt, ja, bevor er dann gestern gestorben ist. Und bevor ich gleich mit dem Vatikanexperten Andreas Englisch über das Vermächtnis von Papst Franziskus und über mögliche Nachfolger spreche, erklärt Elisabeth Pongratz, wie es jetzt in Rom weitergeht.
Von morgen an können sich die Gläubigen von Papst Franziskus verabschieden. Um 9 Uhr wird sein Leichnam in den Petersdom überführt. Der Vatikan hat inzwischen erste Bilder veröffentlicht. Franziskus liegt momentan noch in einem offenen Sarg in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta, wo er während seines Pontifikats wohnte. Er trägt ein purpurfarbenes Messgewand. Auf seinem Kopf ist die weiße Mitra, die liturgische Kopfbedeckung des Papstes. In seinen Händen liegt ein Rosenkranz. Die Vorgaben dazu, die hatte Franziskus noch selbst vor einiger Zeit festgelegt. Auch den Ort seines Grabes hat er bestimmt. So Gudrun Seiler von Vatikan News.
Begraben werden wird er nicht im Petersdom, sondern auf eigenen Wunsch in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore, weil er das so wollte. Also nicht wie die meisten anderen Päpste vor ihm im Petersdom, sondern in Santa Maria Maggiore.
Es war die Lieblingsbasilika des Argentiniers. Oft hat er dort gebetet. Am Samstag wird Papst Franziskus beerdigt werden. Um 10 Uhr beginnt die Messe auf dem Petersplatz. Zehntausende werden erwartet, darunter Staatshäupter aus aller Welt. Danach beginnt eine 9-tägige Trauerzeit, in der im Petersdom täglich eine Messe für Franziskus gelesen wird. Bis dann bald die Kardinäle aus aller Welt zum Konklave zusammenkommen und aus ihrer Mitte den neuen Papst wählen.
Elisabeth Pongratz, NDR 2 Rom war das. Bald kommt also das Konklave zusammen und so Mitte Mai irgendwann soll dann spätestens weißer Rauch aufsteigen und es dann heißen Habemus Papa. Aber wer könnte das dann werden? Unter anderem darüber habe ich heute Nachmittag mit Andreas Englisch gesprochen. Der Autor lebt seit Jahren in Rom, hat Bücher über verschiedene Päpste geschrieben und er hat Franziskus auch immer wieder persönlich getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wenn Sie an Papst Franziskus denken, Herr Englisch, an welche persönliche Situation mit ihm denken Sie da sofort?
Ich war mit meinem Hund hier in Rom, ganz um die Ecke, im alten Schlachthof. Das ist heute so ein museales Gelände. Dann klingelte das Handy und da stand private Nummer. Und dann dachte ich, was weiß ich, irgendeine Werbung. Und ging ran und dann sagte eine Stimme, hier spricht Papst Franziskus. Wie geht's dir denn? Und dann dachte ich, mir fällt gleich der Hörer aus der Hand. Das war das erste Mal, dass er mich angerufen hat und das wäre, fiele mir als erstes ein.
Das heißt, Sie haben sich geduzt?
Er wollte das.
Okay.
Er hat vom ersten Tag an gesagt, ich habe ihn angesprochen wie alle, seine beiden Vorgänger, das ist ja mein dritter Papst, ich habe auch gesagt, Heiliger Vater, und er sagte dann gleich, klopfte mir auf die Schulter und sagte, na, wie läuft so, Heiliger Sohn? Und sagte, ich heiße Franziskus, wenn du mit mir sprechen willst. Ich heiße Franziskus. Und das ist dann auch so geblieben.
Das heißt, dieses Weg von den roten Prada-Schuhen hin zum kleinen weißen Fiat, das war nicht nur ein gewolltes Image nach außen?
Nein, das nervt mich furchtbar, wenn Leute jetzt mit diesem Argument kommen. Das ist einfach unwahr. Das ist eine schlichte Lüge. Das stimmt nicht, dass der so getan habe, als ob und in Wirklichkeit dann dieses prunkvolle Leben weiterging. Das stimmt wirklich nicht. Also ich habe das erlebt, wenn er in der Mensa gegessen hat im Vatikan. Da war meistens das ganze Buffet schon abgegrast, wenn der Papst kam. Da gab es immer noch ein bisschen kalte Pasta und ein bisschen Salat. Der hat also ein wirklich zutiefst bescheidenes Leben in allen denkbaren Formen geführt. Und das war ihm wichtig, das zu zeigen. Das war ein epochaler Wandel in der Geschichte der katholischen Kirche. Das war ein Einschnitt, da werden die Leute noch in Jahrhunderten von reden.
Ja, was genau hat das mit der Kirche gemacht?
Naja, erst einmal gab es einen mörderischen Ärger, das können Sie sich ja vorstellen. Also es gibt doch nichts Schlimmes auf der Welt, als den Menschen ihre Privilegien zu nehmen. Wenn der oberste Chef sagt, ich ziehe jetzt hier in mein Zimmerchen im Haus der Heiligen Martha, aber seine komplette Führungsriege, was weiß ich, 200, 300 Chefs, 5000 Bischöfe weiter in ihren riesigen Palästen wohnen, dann sind die natürlich sauer. Dann sagen die, bevor der irgendwas geschrieben hat, irgendwas gesagt hat, weil diese Geste zu sagen, wir müssen an die Seite der Armen und diese ganzen Geschichten, dass ihr in großen Autos rumfahrt und in riesigen Wohnungen wohnt, dass ihr euch von Ordensfrauen bedienen lässt, die euch irgendwie die Hosen bügeln und irgendwie der Schnitzel warm machen, das alles will ich nicht mehr. Und das hat erstmal zu einem gewaltigen Ärger geführt und zu einem Umbau an der ganzen Spitze der Kirche.
Glauben Sie denn, diese neue Bescheidenheit wird bleiben oder werden da jetzt auch Kardinäle sagen, ich sag mal jetzt ganz bewusst salopp, jetzt ist er endlich weg, jetzt können wir wieder so machen wie früher?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das zurückdrehen kann. Es gibt auch sozusagen einen Fakt, dass man das nicht zurückdrehen kann. Den größten Teil des Kardinalskollegiums hat ja dieser Papst besetzt. Es sind ja fast alle Kardinäle, die jetzt den nächsten Papst wählen werden, von ihm ernannt. Also, und das sind Leute sein, die so denken oder wie er gedacht hat. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt eine Rolle rückwärts geht mit einem sehr konservativen Papst, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Sagt der Vatikan-Experte Andreas Englisch bei NDR2. Und auf diese Themen schauen wir heute auch noch. Sie haben rechtsextreme und gewaltverherrlichende Musik produziert und verbreitet. Jetzt ist in dem Fall am Landgericht Lüneburg ein Urteil gefallen. Der Hauptangeklagte muss ins Gefängnis. Für die Mitangeklagten gab es Bewährungs- bzw. Geldstrafen. Marie Schiller, NDR 2 Lüneburg.
Der vorsitzende Richter hat zu Beginn eine Zeile eines Musiktitels vorgelesen. Da ging es um Auschwitz, um Juden, um Mengele. Wenn man sich so etwas anhört, verschlägt es einem die Worte, so der Richter. Solche Musik zu produzieren und zu verkaufen, wertet das Gericht als Volksverhetzung. Weil der Hauptangeklagte, der Mann aus dem Landkreis Lüneburg, schon einmal wegen Volksverhetzung auf Bewährung verurteilt wurde und trotzdem weiter rechtsextreme Musik verkauft hat, hat das Gericht eine Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verhängt. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass die 5 Männer als kriminelles Netzwerk zusammengearbeitet haben, sieht das Gericht nicht als erwiesen an.
Nach dem Tod eines jungen Mannes in einer Diskothek in Trittau sind inzwischen mehr als 200 Hinweise eingegangen. Das hat die Polizei mitgeteilt. In der Nacht zum 13. April war ein 21-Jähriger nach einem Streit gestorben. Laut Obduktionsergebnis ist er verblutet. Inzwischen laufen auch Ermittlungen gegen das Sicherheitspersonal der Disco. Nach NDR-Informationen hat es mindestens 2 Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung gegeben.
Und das war das NDR2-Update um 5 mit André Schönke.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.